Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Twinside Podcasts. Ich bin heute zu Gast in Pforzheim und spreche mit Philipp Paschen. Philipp verantwortet als COO und CDO sowohl das operative Geschäft als auch die digitale Transformation der Witzenmann GmbH. Witzenmann, ein klassischer deutscher Mittelständler, würde ich sagen, baden-württembergisches Familienunternehmen und nebenbei einer der weltweit führenden Hersteller flexibler metallischer Leitungselemente. Soweit so gut. Parallel zum Hardware-Kerngeschäft hat Philipp eine umfangreiche Digitalstrategie installiert. Neben zahlreichen Digitalisierungsprojekten ist dabei auch ein Digital Lab und letztlich sogar ein neues Startup entstanden. Auch eine Nachhaltigkeitsstrategie besitzt Witzenmann und beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema. Zu Beginn ebenfalls unter der Führung von Philipp. Grund genug, sich das mal näher anzuschauen. Willkommen Philipp, schön, dass du da bist und danke, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
Ja, hallo Ingo, danke schön, dass ich heute zu Gast in dem Podcast sein darf.
Philipp, was für eine Art Mensch ist man, wenn man so viele Themen wie du gleichzeitig vorantreibt?
Ich würde sagen, ein viel beschäftigter Mensch, immerhin. Das schließt sich nicht aus. Vielleicht auch jemand, der sich, sag ich mal, grundsätzlich für neue Dinge interessiert. Ja, das ist ein sehr weit gefächertes Feld. Man ist dann auch eher ein Mensch, der vielleicht nicht so viel in der Tiefe weiß, aber dafür relativ breites Oberflächenwissen hat.
Schön, jetzt ist Witzenmann natürlich ein Experte für klassisches deutsches Engineering, flexible metallische Elemente. Vielleicht ein Satz dazu, wo kann ich als Privatperson mit Witzenmann-Produkten in Kontakt kommen?
Also die meisten haben sehr viel Kontakt mit unseren Produkten, merken es aber nicht, weil wir zum Beispiel fast in jedem Auto verbaut sind mit mehreren Komponenten. Aber so das Beispiel, was die meisten wirklich kennen, ist so ein Metallschlauch, der an der Dusche dranhängt. Den haben wir mal irgendwann erfunden vor fast 170 Jahren und dieses Produkt kommt in alle möglichen Anwendungen rein. Unter anderem eben an den Duschschlauch oder an die Waschmaschine. Ist aber nur eine kleine Nutzung.
Das ist spannend, weil als ich meiner Frau davon erzählt habe, dass ich zu euch war, fragte sie, was macht ihr? Metallische Elemente, flexibel, so ein Duschschlauch.
Genau.
Alles klar, okay, dann war es gar nicht mal so falsch.
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Aber es gibt natürlich dann ganz viele Ableitungen von diesem Ursprungsprodukt und die werden in allen möglichen Industrien eingesetzt. Wir fühlen uns immer da wohl, wo es heiß ist, wo es schmutzig ist und wo es giftig ist. Da fühlen wir uns wohl, so in extremen Lagen kommen unsere Produkte gerne zum Einsatz.
Ja, spannend. Aber wenn ich dem jetzt so zuhöre, dann ist es ja relativ weit entfernt davon, irgendwie das neue Silicon Valley in Pforzheim zu gründen. Wie kommt man als industrieller Mittelständler auf die Idee, eine umfangreiche Digitalstrategie zu installieren?
Ja, das kann man so sagen. Wir sind jetzt hier nicht irgendwo hier in einem riesengroßen IT-Cluster, sondern wir sind, wie du es auch gesagt hast, ein klassischer Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand, so würde man das sagen. Wir sind ja ein bisschen größer. Aber es ist einfach so, es gibt ja unheimlich viele Kräfte, die da auf so ein Unternehmen einwirken. Erstmal hat man selber natürlich den Anspruch, dass man sagt, Mensch, wir wollen ja digital nicht abgehängt werden. Es gibt so viele Chancen zu ergreifen. Wir müssen auch bei der Digitalisierung Klarheit schaffen fürs Haus, für die Kunden, für die Lieferanten, wo wir eigentlich hinwollen. Wir müssen auch mal bestimmten Leuten sagen, was soll der ganze Spaß kosten? Ne? Wo ist der Nutzen? Kosten leicht zu erheben, Nutzen meist ein bisschen schwerer. Und dann irgendwann realisiert man, wenn man sich damit beschäftigt, Mensch, ohne IT geht ja im Unternehmen eigentlich fast gar nichts mehr. Also sollte man seine Kräfte bündeln. Deswegen braucht man einen strategischen Ansatz, unter anderem, weil dort sehr viele Chancen zu ergreifen sind. Also es gibt Geschäftsmodelle, wo wir uns später noch drüber unterhalten, die digital gestützt sind. Sollte jeder für sich prüfen, ob da was für dich drin ist? Kann man was mit seinen Produkten machen? Kann man die Produktivität steigern? Die Mitarbeiter wollen eigentlich mehr Digitalisierung als weniger. Das überrascht vielleicht ein bisschen. Die Kunden klopfen auch an und sagen, seid ihr noch anschlussfähig? Wir haben große Lieferanten, die einfach was ändern und dann müssen wir uns auch mitändern. Ich sag mal so ERP-Umstellung mit SAP, ja, so ein Thema, wo man mitgehen muss. Ne? Die ganzen legalen Anforderungen, die da reinschlagen. Und natürlich auch das Security-Thema. Ne? Und das sind alles aber Chancen, die man für sich und Unternehmen ergreifen kann. Daher kommt, sage ich mal, ein ganz starker Impetus her, zu sagen, Mensch, also als Mittelständler müssen wir das strategisch angehen. Wenn wir das alles dezentral machen, über 23 Töchter hinweg, passt am Ende nichts mehr zusammen. Daher kommt die Motivation her. Stark intrinsisch, aber auch extrinsisch.
Klar, es ist natürlich auch steigert sicherlich auch die Attraktivität als Arbeitgeber. Jetzt, wenn ich nach neuen Mitarbeitenden Ausschau halten will, dann möchte man sich vielleicht auch, ja, möchte man zeigen, was in der Industrie links und rechts sonst noch so passiert. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, super Punkt. Ingo, ist natürlich so, niemand möchte einen nicht-digitalen Unternehmen, außer immer das Gegenteil, man sich überlegen. Ja, wir sind ein nicht-digitales Unternehmen. Bei uns läuft alles super gut auf Papier, ne? Und der Opa schreit dich noch an. Da hat natürlich überhaupt keine Lust zu arbeiten. Also wir müssen auch nachweisen, dass wir da mit können. Wir haben ja eine leistungsstarke IT und von der Basis aus kann man verschiedenste Dinge entwickeln, wie zum Beispiel unser Digitallabor.
Spannend, da würde ich gerne nachher nochmal kurz darauf zurückkommen. Davor vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung dieses Begriffs Digitalstrategie. Also ich meine, das digital, was passiert, ist ja letzten Endes ein riesengroßes Feld. Ich würde mal unterscheiden, denn wir fangen mal an bei der Digitisierung. Also wir haben heute viel papierbasierte Prozesse und wir fangen mal da vielleicht mit einer OCR an, Dinge, Dokumente, die in analoger Form vorliegen, zu digitalisieren, dass sie dort verfügbar sind, dass sie irgendwo in einem Filesystem abgelegt werden, vielleicht ganz einfach. Dann im Bereich der Digitalisierung sozusagen dieses klassische Optimierung, Verbesserung, Qualitätssteigerung als Aspekt, wo ich bestehende Prozesse anpasse und durch digitale Komponenten stabiler mache. Und letzten Endes auch diesen transformatorischen Aspekt nochmal, wo ich sage, okay, ich schaue an, wie kann ich mein bestehendes Geschäftsmodell nehmen und kann es bereichern durch digitale Aspekte, kann ich da eine Plattform mit aufbauen zum Beispiel oder kann ich vielleicht sogar hingehen und ein komplett neues Geschäftsmodell mehr ausdenken, was vielleicht mit dem Ursprungskonzept gar nichts mehr zu tun hat. Wenn du mal so einen kleinen Querschnitt gibst durch die Aktivitäten, die ihr habt, wie würdest du euch da einordnen und vielleicht auch im Bezug zur vergangenen Zeit, seit ihr angefangen habt, euch mit dem Thema viel intensiver auseinanderzusetzen?
Das, was du beschreibst, ist ja genau richtig und deswegen kann es nicht schaden, wenn man das Ganze strategisch anguckt. Man hat in allen drei Dimensionen der Digitization, der Digitalization und der Digital Transformation Chancen, die man ergreifen kann. Bei der Digitisierung ist das, glaube ich, auf Deutsch oder Digitization, das läuft ja schon seit den 60er Jahren, also angefangen mit Lochkarten und so. Würde man dann sagen, ja, da kann ja heute nicht mehr viel nötig sein. Aber du hast gerade einen Rechnungsworkflow angesprochen mit OCR. Das wird bei uns auch tatsächlich noch genau so gemacht. Hat man umgestellt. Oder wenn wir in die Fertigung reingucken, für die ich auch verantwortlich bin, da hatten wir, sag ich mal, ja, analoge Systeme, wo wir aufgeschrieben haben, wie lange steht die Maschine und wie lange läuft sie eigentlich. Und das wird dann in ein MES-System eingegeben und damit wird das plötzlich digitalisiert. Oder wir haben auch eine ausgiebige Zettelwirtschaft in der Produktion. Das ist übrigens gar nicht so unüblich, selbst bei großen Unternehmen. Und da ist natürlich ziemlich lohnend zu sagen, na, lass uns doch die Zettel in ein Tablet reingeben. Da sind die für jeden abrufbar. Man hat immer den neuesten Stand. Also auch bei dieser Grundlagenarbeit ist einiges zu tun. Und alle Leidensgenossen, die auch CDO sind, wissen ja, dass das Thema Stammdaten eigentlich bei jedem Projekt immer ein Thema ist. Immer Stammdaten aufräumen, wenn sie digital vorliegen. Manchmal sind die Stammdaten aber auch irgendwo im Papier. Also da haben wir auch einiges zu tun. Da muss man eben schauen, wo sind da die lohnendsten Chancen, die man ergreifen kann. Und bei der Digitalisierung, da geht es ja im Prinzip darum, dass man von einem menschgetriebenen Prozess zu einem softwaregetriebenen Prozess kommt, will ich mal laienhaft ausführen, also dass man automatisiert. Und da könnte ich als Beispiel geben, wir haben in der Produktion so eine Auftragsreihenplanung und die wird teilweise heute immer noch auf so einem Steckbrett gesteckt und bevor alle aufschreien und sagen, oh Gott, wie alt fashioned ist denn das, aber das haben viele andere auch noch und es kommt jetzt so ein digitaler Leitstand rein und dann wird automatisiert die Auftragsreihenfolgeplanung gemacht. Und wenn man weiß, dass in Unternehmen wie bei uns teilweise 50, 60, 100 Aufträge pro Schicht über eine Maschine laufen, dann merkt man, wie komplex das eigentlich ist und dann kann man das wunderbar, sag ich mal, mit Digitalisierung unterstützen. Und wenn man es genau nimmt, ist, wenn man einen Roboter trainiert, irgendeine menschliche Tätigkeit zu automatisieren, ist das auch nichts anderes, ne, als von einem menschengetriebenen Prozess in einen automatisierten Prozess zu übergehen. Und die digitale Transformation ist natürlich dann wieder die Königsdisziplin, da juckt es dann allen wieder in den Fingern. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, dass wir unsere Produkte eben versuchen zu vernetzen, um dann ein digitales Servicegeschäft abzuleiten. Oder wenn ich auch sage, ich nehme Daten von der Maschine ab und versuche dann KI-gestützten Algorithmus rauszuholen, der dem Kunden dann einen höheren Nutzen bringt. Und das ist das Problem der Digitalisierung, dass die Chancen so groß sind. Ja, also unsere Wunschliste, die wir haben, auch aus der Belegschaft auf, ist einfach riesengroß. Und die Strategie ist die Kunst der Reduktion auf das Wesentliche, was sehr schwierig ist, weil es so unglaublich viele Chancen gibt.
Du hattest gerade eben schon mal angesprochen, niemand möchte eigentlich in einem nicht digitalen Unternehmen arbeiten. Also ist es vielleicht ja ein Irrglaube, dass bloß weil man Hardware produziert, man mit ja Digitalisierung eigentlich oder digitalen Technologien gar nichts zu tun haben möchte und die Mitarbeitenden, die am Band stehen, die wollen einfach ihren Job am Band machen. Das ist ja mitnichten der Fall, sondern jeder möchte ja am Ende des Tages ja auch ein Stück weit davon profitieren, dass die eigene Arbeit ja auch besser, leichter von der Hand geht. Wie würdest du grundsätzlich so vielleicht dieses Wechselspiel zwischen digitalem, neuen und Hardware-Kerngeschäft beschreiben? Also gibt's da eher Aversion, eher Affinität? Wie nehmt ihr das wahr bei euch?
ich würde sagen, IT-Profis, die lange in solchen klassischen Branchen sind, die können ja über die aktuellen Situationen oder was da gemacht wird draußen nur ein bisschen lachen, weil wir digitalisieren ja schon ganz lange. So ein produzierendes Unternehmen, wie wir das sind, wir haben ja Software in jedem Geschäftsbereich eingesetzt. Wir sind ja nicht nur auf SAP, sondern wir haben noch Software für Einkaufsprozesse und all solche Geschichten. Also die IT ist elementarer Bestandteil, sonst könnten wir gar nicht arbeiten. Und das gilt für alle Mittelständler, die, sag ich mal, im produzierenden Bereich unterwegs sind. Vielleicht das nochmal kurz zur Ergänzung. Was man mit uns vielleicht nicht verbindet, ist das Thema digitale Transformation oder skalierbare digitale Geschäftsmodelle. Reden wir später ja nochmal drüber. So, wie ist jetzt das Wechselspiel zwischen, dem Hardware-Geschäft und der digitalen Strategie? Also das Hardware-Geschäft hat auch viele, viele Wünsche an die IT oder an die digitalen Einheiten des Unternehmens. Die möchten gerne ein CRM-System haben, um mit dem Kunden besser interagieren zu können oder eine Einkaufssoftware, solche Dinge. Also ist die Stunde der Wahrheit immer die IT-Planung. Und ich glaube zu wissen, dass in allen Unternehmen das so auch so sein müsste, die IT-Planung ist immer das komplexeste Planungsstück, das es überhaupt gibt, weil alle möchten ein Stück von Ressourcenkuchen haben und sich digitalisieren, um besser zu werden. Also man trifft sich in der IT-Planung, da kommen die ganzen Anforderungen unserer Kunden. Also Geschäftsbereiche, Zentralabteilung, Tochterunternehmen sind unsere Kunden. Das ist so ein Serviceverständnis, das man auch nicht unbedingt immer haben muss, wenn man in der IT unterwegs ist. Also wir haben Kunden, die was von uns wollen. Wir können also nicht nur im luftleeren Raum herumspringen. So, also da kommen wir dann alle zusammen, da wird verhandelt. Wir haben dessen das Budget und die Ressourcen. Was wird denn nächstes Jahr eigentlich dann gemacht? Was macht die Digitalstrategie? Die kümmert sich um die Themen, die aus dem operativen Geschäft nicht natürlich herauskommen und sich nicht durchsetzen, weil im operativen Geschäft gibt es immer irgendwas, was dringender ist als Stammdaten aufräumen. Völlig normal, völlig normal. Also hilft die Strategie, strategischen Themen sich durchzusetzen. Und dann kommt die digitale Transformation und dann arbeiten wir gerne mit U-Booten, wo wir unserem Digitallabor Aufgabenstellungen geben, wo wir dann mit Geschäftsmodellen arbeiten. Und so verheiraten wir dann mit unserem Digitallabor als zentrale Drehscheibe das Hardware-Geschäft mit dem digitalen Geschäft, sodass es da eigentlich, sag ich mal, irgendwann gar keinen gefühlten Unterschied mehr geben müsste.
Wenn du es auf eine Zahl runterbrichst, welche Relevanz in Prozent für den Erfolg von Witzelmann hat das Thema digitale Technologien oder digitale Werkzeuge?
Gemeine Frage, die müsste ich eigentlich ablegen. Ist halt so, man muss ja gucken, was gibt man im Planbudget aus? Und da kommen ja viel zusammen. Also da kommen die Projekte dazu, der ganze Betriebserhalt dazu, die Personalkosten. Dann kommen die Sachen, die wir ins Digitallabor reinstecken. Dann gibt's viele Leute, die für Digitalprojekte arbeiten, die aber da nie mit erfasst werden. Aber ich würde schon so sagen, dass wir ein gutes Prozent unseres Umsatzes in die digitalen Projekte reinstecken, was wirklich, sage ich mal, 30, 40, 50 Millionen Euro sind pro Jahr.
Beeindruckend.
Da sind wir nicht alleine in diesen Größenordnungen.
Müsste es mehr sein oder ist es, wie ordnest du es ein? Ist es eher so, es macht guter Standard, macht jeder oder?
Da ich ja nicht der CFO bin, sage ich viel zu wenig. Nein, es ist eine gesunde Ausstattung, mit der wir sehr gut arbeiten können. Wir sind sehr dankbar, dass wir so viel Geld auch bekommen, sagen wir mal vom gesamten Management Board oder auch von der Aufsicht. Nicht alles rechnet sich ja sofort oder das wenigste rechnet sich sofort. Und dann braucht man eben auch eine Strategie, die man zeigen kann. Also ich habe eine Roadmap, da möchte ich hin. Am Ende hätte ich gerne diesen Skill mir erarbeitet oder diese Funktionalität. Dann kriegt man das Geld auch. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich, zu einem auf Stabilität ausgelegten Mittelständler zu einem, sage ich jetzt mal, großen Corporate, wo alle Vierteljahr irgendwie rumreportet wird und jeder muss ständig sagen, was hat es jetzt gebracht.
In diese Roadmaps oder beziehungsweise die Organisation dieser Strategie würde ich ganz gerne auch gleich nochmal eintauchen. Vorher noch eine Frage. Ihr habt sicherlich zahlreiche Maschinen von großen Herstellern im Einsatz.
Ja.
Man sieht ja auch, dass diese, also jetzt zum Beispiel Trumpf, großer Maschinenbauer oder auch KUKA, Roboterhersteller, die ja sicherlich auch in vielen produzierenden, verarbeitenden Unternehmen zum Einsatz kommen. Sie treiben ja selber auch digitale Innovationen, bauen Plattformen auf, dass die Maschinen vernetzt werden. Welchen Einfluss hat solche Entwicklung auf euch? Seid ihr da ja, vielleicht getrieben oder mitgestaltet oder sagt, tangiert uns gar nicht?
Also die heutige Situation ist noch so, dass wir so ein Angebot auch ablehnen können. Also beide Hersteller, die genannt wurden, da beziehen wir natürlich Maschinen her, weil es einfach Top-Unternehmen sind, also Trumpf sowieso. Auch Trumpf hat natürlich ein MES-System zum Beispiel und wir haben dann irgendwann gemerkt, hoppla, unser einer Bereich, der benutzt auch das MES-System von der mitgelieferten Trumpf-Maschine. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben aber ein zentrales Softwareprodukt und das setzen wir dann gerne ein. Also wir werden nicht gezwungen, sowas zu tun, wenn es um solche Angebote dann geht. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn wir mit Kunden kooperieren und zum Beispiel Daten erheben im Feld und dann geht es natürlich los, ja, wem gehören da diese Daten? Da gibt es natürlich Kunden, die da ganz, ganz streng unterwegs sind und die dann schon bei den Erstgesprächen so einen Digitalisierer mit am Tisch haben, was sehr ungewöhnlich ist, der sofort guckt, was kommen da für Daten rauf, welche datengetriebenen Geschäftsmodelle kann ich da ableiten? Die sind recht auf Zack. Es gibt auch Industrien, die sagen, die Daten kümmern mich überhaupt nicht, weil ich produziere, keine Ahnung, Erdöl. Ne, oder sowas, macht mir eigentlich keinen Schmerz. Es gibt auch große Kunden, die laden einen ein, auf ihrer Plattform ihre Daten zu platzieren, so würde ich das mal elegant umschreiben und dann überlegt man sich, wie man sich da handelseinig wird. Also es ist aus unserer Situation noch nicht kritisch. Es wird aber mit Sicherheit stark zunehmen, dass da auch Forderungen aus dem Kundenumfeld kommen, was ich völlig verstehe. Wichtig ist nur, dass beide was davon haben.
Kurz ein bisschen das Thema wechseln zum Thema der Umsetzung der Digitalstrategie. Also ich glaube, wir haben jetzt zu Genüge ausgeführt, dass es genug Gründe gibt, warum man das machen soll. Ich glaube, viel spannender ist die Frage, wie man sowas eigentlich organisiert und wie man vor allen Dingen die Organisation und alle Beteiligten da letzten Endes bei der Stange hält. Ich hatte das Vergnügen, im Vorfeld von dir ein paar Unterlagen auch zu bekommen, um mal ein kleines Bild zu machen. Insgesamt habe ich gesehen, sprecht ihr da im Zuge der Organisation von 6 North Stars und 4 verschiedenen Roadmaps. Wie baut sich diese Strategie auf? Vielleicht kannst du da mal etwas das einordnen. Wofür benutzt ihr das? Wie funktioniert das?
Also ich möchte dazu erstmal sagen, dass wir im Vorfeld zu der Strategie uns natürlich ganz viele Sachen angeguckt haben. Und das, was wir da aufgesetzt haben, haben wir uns auch, sage ich mal, woanders abgeguckt und zusammengebastelt. Ja? Das ist aber nicht schlimm. Ja, sondern ist einfach nur so ein Best-of von den Dingen, die wir gesehen haben. Deswegen, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, kennt diese Art von Strategiehäuschen. Ja. Wichtig ist ja auch, was dann eigentlich drinsteht. Ein paar Dinge sind vielleicht aus unserer Sicht schön. Wir haben uns in den wesentlichen Teil unserer Unternehmensvision reingeschlichen. Da steht irgendwo drin, wir wollen unbedingt digital werden. Und damit haben wir es praktisch geschafft, uns auf die Ebene der strategischen Programme hochzuheben. Und wir haben immer wieder Revisionen der Unternehmensstrategie, wo wir das auch verteidigen müssen, dass wir so hoch oben angesiedelt sind und auch das ganze Geld und die Ressourcen da brauchen. Da gibt es einen großen Wettstreit der Ideen. Das ist immer eine gute Sache. Und wir sind jetzt seit 2018 unterwegs und immer noch auf Top-Level oben drauf. Ja, ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Dann sind wir, wie gesagt, auf der obersten Ebene verankert in der Vision und dann haben wir es ganz klassisch runter abgeleitet. Es gibt eine Dachbotschaft, die sehr einfach verstehbar ist. Wir möchten gerne Gewinner der digitalen Transformation werden mit unserer Belegschaft als Team. Und darunter gibt es 6 Nordsterne. Die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die sagen einfach, wo wollen wir am Ende zum Beispiel im Bereich Kundenzentrierung dann stehen. Alles ganz einfach geschrieben, 1000-mal überarbeitet, dass man es auch in der Produktion vortragen kann. Und dann gibt es 4 Roadmaps und die Ingenieure fragen immer, wie kommt man denn auf 4 Roadmaps zu 6 Nordsternen? Das ist eben Digitalisierung, das kann man nur dadurch erreichen. So, und dann wird's noch langweiliger. Darunter gibt's dann eine Projektorganisation, ganz klassische Projektorganisation, weil Innovation immer zu 5% Aspiration und zu 95% aus harter Arbeit besteht. Das habe ich mal im Harvard Business Review oder sowas gelesen. Das finde ich einen guten Satz. Also gibt's darunter 20 Module mit Modulleitern. Dann gibt es ganz klassische, sage ich mal, Projektorganisationen mit Lenkungskreisen. Es gibt ein extra Change-Programm, das sich nur mit digitalem Wandel beschäftigt. Und dann gibt's GF-Sponsoren. Also ist wirklich ganz klassisch, wenn es einer sieht, der sich mit Strategieentwicklung beschäftigt, das sogenannte Strategie-Deployment ist eigentlich aus der Blaupause rausgezogen.
Klassischer Lehrbuchansatz.
Das ist im Prinzip ein Lehrbuchansatz, der tut aber gar nicht weh. Also der funktioniert auch ganz gut und hat natürlich auch ein bisschen Individualisierung. Wir haben eine eigene Roadmap nur für Kulturthemen im Digitalen. Das ist ein bisschen besonders. Der Rest beschäftigt sich mit Kundenzentrierung, dann den ganzen Effizienzthemen und dann gibt's eine extra Roadmap nur für die ganz elementaren IT-Themen, die Digitization, wie du es vorhin angesprochen hast. Aber wir haben eine extra Roadmap, die sich nur mit Kulturthemen und digitalen Change beschäftigt. Weil du es vorhin auch gesagt hast, das bei der Stange halten ist das Schwierigste von allem.
Und was ist daran so anders und was ist euer Erfolgsgeheimnis dabei?
Ob es ein großer Erfolg ist, wird es ja noch rausstellen. Ne? Es datiert ja auf 2025, da gucken wir dann zurück. Ja, also wir haben einen digitalen Change Agent an der Spitze stehen. Das bin jetzt zum Beispiel ich. Also ich bin ein bisschen als interner Prediger unterwegs, wo ich auch immer wieder die Themen an allen möglichen Veranstaltungen, die wir haben, immer wieder ins Bewusstsein dann reinführe. Wir haben eigene Digitalbotschafter. Das sind ganz normale Mitarbeiter, die irgendeine Technologie erklärt bekommen und dann im Feld rumschwirren und das anderen Leuten in ihren eigenen Worten erklären. Das finde ich zum Beispiel super. Weil der ganze Management-Sprech, also ich versuche jetzt zum Beispiel wirklich Abkürzungen massiv zu vermeiden, aber normalerweise steckt ja dieses ganze Thema randvoll mit Akronymen, kein Mensch versteht es. Finde ich eine ganz große Umsetzungsbarriere und eine Verständnisbarriere. Deswegen benutzen wir ganz normale Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben, solche Dinge zu tun. Und da gibt es unheimlich viele interaktive Formate, die bei uns im Digitallabor angeboten werden, dass jeder mitmachen kann. Wir haben zum Beispiel einen freiwilligen Kurs für KI-ABC. Also jeder kann sich da reinsetzen, das zweimal im Monat, und kann sich mal anhören von externen Referenten, worum geht's denn überhaupt bei KI, solche Dinge, total niederschwellig. Und das betreiben wir ganz bewusst, dass wir solche Formate immer wieder neu entwickeln und in alle möglichen Bereiche anbieten. Wir haben zum Beispiel auch immer, einmal im Halbjahr machen wir das Labor auf nur für Werker. Und das sind meistens die coolsten Lab-Führungen, die wir überhaupt haben. Die interessieren sich irre, die haben teilweise 3D-Drucker zu Hause stehen. Also das versuchen wir ganz explizit zu machen, sodass möglichst viele im Unternehmen mitkriegen, dass wir uns digital transformieren. Würde jetzt jeder, den wir auf dem Hof ansprechen, wir sind hier 1600 Leute, wissen, was wir umtreiben, natürlich nicht. Ja, also das muss man noch viel länger betreiben.
Okay, also viel Aufklärungsarbeit, offene Angebote schaffen und man muss vielleicht auch dazu sagen, wir sitzen ja gerade in einem hauseigenen Podcast-Studio. Das heißt also, ihr nutzt auch das Medium des Podcasts, um zu informieren und die Mitarbeitenden einzubinden.
Also wir spielen viel verschiedenste Kanäle, von einem ganz hundsgewöhnlichen Newsletter bis über einen Corporate Podcast, den wir haben, den man gut abrufen kann, auch auf dem Mobilgerät. Und wir haben auch ein großes Digitalforum zum Beispiel für lauter Experten, 2 Tage, einmal im Jahr. Also davon bis wird da angeboten. Im Wesentlichen geht es immer darum, zu rechtfertigen, wofür wir das Geld bekommen, ja, den Nutzen darzustellen, damit wir hier nicht La Polar machen. Wir sind unter einem Legitimationsdruck zu sagen, warum gibt die Firma uns so viel Geld für Digitalisierung? Und das müssen wir allen erklärbar machen, sodass auch für den Werker was drin ist.
Wenn du dieser Frage mit einem Satz beantworten müsstest?
Weil es einfach eine unabdingbare Veränderung ist. Also wir können die Digitalisierung einfach nicht zurückdrehen. Wir müssen dabei sein, sonst werden wir auch aus diesem Grund eventuell vom Markt verschwinden. Es nützt mir nichts, wenn ich die technologische Transformation geschafft habe, aber mit meinem Kunden digital gar nicht mehr interagieren kann. Und die Kunden kommen da schon relativ massiv um die Ecke. Zum Beispiel im Bereich Cybersecurity. Wenn ich da nicht anschlussfähig bin, werde ich als Lieferant einfach gesperrt.
Okay, also man, auch wenn es hart klingt, ist es ein Stück weit einfach auch existenzbedrohend.
Selbstverständlich.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Digitallabor angesprochen. Mhm. Vielleicht da mal kurz eintauchen. Was ist das genau und welche Rolle spielt es? Also wir haben jetzt gehört, ihr habt dort verschiedene Angebote, ihr ladet auch hier die Mitarbeitenden ein, vorbeizukommen. Machtführung, anhand der die digitalen Technologien, die neuen Technologien erlebbar haben wollt. Was steckt da noch drin?
Also erstmal ist es so, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die so ein Digitallabor haben. Das haben ja viele, viele Firmen. Und wir hatten uns, nachdem wir ein Jahr auf der Digitalstrategie unterwegs waren, einfach eingestehen müssen, dass wir es nicht schaffen, unsere digitalen Projekte begreifbar darzustellen. Und dann haben wir gesagt, dann sollten wir uns auch einen Kulturort für digitale Innovation zulegen, wo jeder rein kann und es einfach mal sehen kann. Wenn man einfach eine Präsentation zeigt über eine 3D-Brille oder einen Roboter, selbst wenn man einen Film zeigt, ist ein großer Unterschied zu dem, wenn man da wirklich reinlaufen kann. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht so Rocket Science, aber es hat sich bei uns wirklich gut bewährt. Es hat 3 Funktionen. Es ist wirklich ein Treibhaus für digitale Innovation. Also wir geben hier auch Ressourcen rein an junge Leute, in Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Mitarbeitern, dass die ein bisschen rumspielen können. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja? Es ist ein Kulturort, wo wir auch einfach andere Spielregeln haben, wie wir miteinander umgehen. Ja, und der auch ein Eventort ist. Also wir feiern hier auch gemeinsam in diesem Digitallabor. Und es ist auch ein Service Center fürs ganze Haus. Also wir werden auch beauftragt von der Produktion, bestimmte Roboter einzufahren oder, sag ich mal, Kamerasysteme nutzbar zu machen, die KI-getrieben sind. Und das ist auch ganz wichtig. Also wenn wir natürlich nur einen coolen Ort machen, an dem wir uns alle einen schönen Tag machen, was wir übrigens auch ganz gerne machen, dann reicht das natürlich nicht, weil wir haben ja hier so viele, wir haben hier 900 Werker, die hier jeden Morgen kommen, zur Schichtbeginn, 6 Uhr, an ihre Maschine gehen und dann über die Schulter gucken und sehen, wie hier junge Leute ins Digitallabor reingehen und dann, sag ich mal, ein bisschen salopp im Sitzsack einen Hafermilchkaffee trinken und ganz angestrengt nachdenken. Da fühlen die sich auch abgehängt. Die sagen dann einfach, Mensch, meine Realität hat sich gar nicht groß geändert. Ne? Ich sitze immer noch vor meiner Maschine und bin dran gebunden. Und andere Leute haben so einen richtig coolen Tag und sind nur im Homeoffice. Und deswegen muss man sagen, nein, für euch ist das auch ganz wichtig, ja, weil wir euch die digitalen Assistenten in Form von Robotern zur Verfügung stellen. Und all solche Dinge. Und ihr seid auch eingeladen und ihr seid nicht zu schmutzig, um hier reinzukommen. Deswegen ist unser Digitallabor mittendrin. Man hört es jetzt, du hörst es auch. Wir hören hier Maschinenlärm die ganze Zeit. Und die Türen stehen hier auch immer offen. Hier kann wirklich jeder reingehen, der will. Und es ist auch so gelegt, dass wenn man zur Kantine geht, muss man teilweise hier durchlaufen. Ja, das ist nicht ganz unbewusst gemacht worden, sodass man echt auch mitkriegt, was treiben die da? Und dass die, die hier drin sind, auch sehen, normale Menschen, ja, laufen hier auch durch. das ist so die Funktion vom Digitallabor. Also für uns hat sich wirklich doppelt und dreifach wirklich bewährt auch und gerechnet, finde ich.
Das heißt auch, ihr habt auch einen Raum, in dem Dinge ausprobiert werden können, die man so in dem normalen Produktionsprozess, wo man dafür einfach gar keinen Platz hat und letzten Endes dann gemeinsam mit der Produktion, mit den Werkern und mit den Ideengebern und den Tech-Freaks, wenn man nicht das mal so platt formulieren darf, so die Produktion von morgen gestaltet.
Danke für die Hilfe. Das hatte ich ja ganz vergessen, was da drin ist. Also es ist eine Serverfarm drin für 3D-Druck, Kunststoff in zwei verschiedenen Varianten und Metalldrucker ist dabei. Dann gibt es ein extra Robotiklabor, wo wir kleine Roboter benutzen zum Anlernen von Azubis zum Beispiel oder wo wir mit der Mechatronik zusammenarbeiten oder Produktionstechnik. Und dort werden dann Roboter-Auftragsarbeiten angenommen. Ja, falls jemand in der Produktion einen Roboter auswählen will, kann er zu uns kommen. Wir helfen ihm dann beim Teachen und beim Einfahren dieses Roboters. Und dann gibt es noch andere Abteilungen, die sich damit beschäftigen, wie wir KI einsetzen, wie wir unsere Produkte vernetzen und wie wir mit neuen Geschäftsmodellen umgehen. Relativ klassisch aufgezogen, würde ich sagen.
Stichwort neue Geschäftsmodelle. Ich hatte zum Eingang gesagt, ihr habt auch zwischenzeitlich ein eigenes Startup namens Petlar gegründet.
Richtig.
Das hat so exakt gar nichts mit dem zu tun, was ihr sonst eigentlich tut.
Ja.
Erstmal, was ist es und wie kam es dazu?
Also wir haben hier so 5 Sektoren, in denen wir uns im Digitallabor mit Digitalisierung beschäftigen und einer ist eben das Thema digitale Transformation, also neue Geschäftsmodelle und da sind wir auch ein bisschen streberhaft ganz klassisch vorgegangen. Wir machen das ganz systematisch, wir haben uns erstmal brav mit dem St. Gallup Business Model Navigator beschäftigt, da sind glaube ich 53 digitale Geschäftsmodelle hinterlegt, haben dann mit externen Company Buildern zusammen uns überlegt, was kann es denn eigentlich bedeuten, wenn wir das transponieren auf unser Geschäft und haben dann große Workshops gemacht mit unseren Mitarbeitern und haben dann hier bei uns im Lab auch 2-3 Leute, die sich wirklich damit ganz intensiv dann beschäftigen. Und dann hatten wir eine große Ideation-Phase, wo alle möglichen Vorschläge gekommen sind. Die haben wir dann nach einem 3-Horizonte-Modell dann gesiebt und am Ende kamen 5 Geschäftsmodelle raus. Die haben wir dann tatsächlich auch dann von externen Venture-Kapitalisten ein bisschen grillen lassen. Wir haben so einen Shark Tank. Alles so moderne Worte, also Leute, die von draußen drauf gucken und möglichst versuchen zu sagen, dass das nicht funktioniert. Da muss man sich dann so ein bisschen wehren. Wir haben ein Pitch Deck kreiert, wirklich auch wieder so ein bisschen nach Schema F. Interessant ist aber, hat funktioniert. Eine der Ideen hat tatsächlich überlebt, das ist der sogenannte Petlar. Und das ist ein Einkaufs-Startup. Es ist kein Startup, das sich mit unseren Produkten beschäftigt, aber es ist ein interner Pain, wie man sagen würde. Ein Problem, das jeder hat, der ein ERP-System hat. Denn man kauft ja mittlerweile digital ein über so Kataloge, bla bla. Und da gibt es ja ABC-Teile. Und dann gibt es Teile, die kommen nur einmal. Die werden nur ein einziges Mal bestellt, wie so ein Staubsauger oder irgend sowas. Und der Petlar automatisiert den Kauf dieser D-Teile. Ja. Das heißt, man kann Petlar nutzen, um sich eine Rechnung automatisch stellen zu lassen, die man dann nahtlos in seinen eigenen Workflow überführen kann. So guck's jetzt schon so ein bisschen. Und als ich das erste Mal diese Idee gepitcht bekommen habe, habe ich gesagt, Leute, das ist die blödeste Idee, die ich hier gehört habe. Da braucht auch keiner ein Startup für. Ne? Da war ich selber der Roadblocker. Ja? Und alle wieder, oh, er hat es nicht verstanden. Dann habe ich mir das 1000 Mal erklären lassen. Dann habe ich verstanden, ah, okay. Der Mitarbeiter, dem die Idee kam, der hatte in seiner Historie, das über 20 Jahre bei uns, 8000 Mal Gegenstände bestellt, die er danach nie wieder gebraucht hat für irgendwelche Projekte. Und diese Dinge sind teuer in der Abwicklung. Wenn ich da in SAP eine Bestellanforderung anlege, eine BANF, dann kosten das an Prozesskosten 100 Euro. Jedes Mal, und wenn ich nur irgendwas Komisches aus dem Baumarkt bestelle, das nicht in einem Katalog drin ist, ja. Und der Petlar automatisiert dir das und du kannst die Prozesskosten drücken auf 30 Euro. Und da wird's dann spannend, wenn ich 8000 mal 30 nehme. Und jetzt gibt's natürlich im deutschen Mittelstand unheimlich viele Kunden, die ein ERP-System benutzen, wo das immer durchs Raster fällt. Ich habe da noch was Lustiges. Unser eigener Einkauf, als der von Petlar gehört hat, hat er gesagt, ach Leute, das ist ja eine putzige Idee, aber da seid ihr ja 20 Jahre zu spät. Ungelogen. Ein paar Monate später haben die bei Petlar angefangen zu bestellen, weil die gesehen haben, oh, das Zeug gibt's ja doch nicht im Katalog. Ne? Das muss ich ja doch bei Amazon bestellen oder bei jemand anders. Und dann haben wir es validiert und haben dann mal 15.000 Euro gemacht mit lauter so Kleinstumsätzen. Das Ding funktioniert tatsächlich, ist vorvalidiert und wie es weitergeht, da können wir uns vielleicht gleich noch drüber unterhalten.
Wie ist die Akzeptanz von sowas? Also es klingt jetzt ja total nischig und jetzt stelle ich mir vor, ich muss einen Werker erklären, aber wir können jetzt gründen jetzt hier ein Startup und übrigens das kauft D-Teile ein im Einkauf und also es ist natürlich irgendwie extrem weit hergeholt. Also wie managt ihr das?
Also beim Werker würde ich fast sagen, der wird sagen, oh, das ist ja cool. Ja, weil der Werker, der sitzt in einer ganz anderen Lage. Der hofft, dass wir da oben gute Ideen haben, dass er auch in den nächsten 20 Jahren noch einen Arbeitsplatz hat. Und ihm ist das völlig egal, womit wir unser Geld verdienen. Der freut sich über sowas, da bin ich mir relativ sicher. Roboter sieht da ein bisschen anders. Aber sowas würde, glaube ich, da würde ich sagen, oh, das ist ja ganz interessant. Es gibt natürlich andere Leute im Unternehmen, die sagen, Mensch, jetzt habt ihr so interessante Leute bei euch im Labor. Die könnten bei mir auch was ganz anderes machen als 15.000 Euro Umsatz. Wir machen 800 Millionen Euro Umsatz. Da ist die Akzeptanz eher ein bisschen schwieriger. Ja. Wie wir mit solchen Themen umgehen, ist folgendermaßen. Erstmal schaffen wir die Freiräume, dass man das überhaupt machen darf. Also Leute, die dürfen sich damit systematisch beschäftigen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Und dann haben wir eine Devise, die heißt Schweigen und Schützen. Also wir sagen halt auch gar nichts drüber, dass wir uns damit beschäftigen, damit nicht andere Leute, die an der Front sind, die Sinnkrise bekommen, dass wir uns damit beschäftigen. Und intern, weil es ja auch doch jüngere Leute sind, die sich damit beschäftigen, gilt die Devise Under Promise, Over Deliver. Also ich gehe natürlich nicht raus und sage, mit diesem Startup werden wir jetzt die Welt retten, was die jungen Leute natürlich gerne machen würden, sondern wir sagen, jetzt halten wir mal schön den Ball flach, 7% der Startups überleben. Ob Paddler dazu gehört, wissen die Götter. Wir sind da ein bisschen optimistisch, weil wir es vorvalidiert haben, das heißt aber nichts. Und wenn Paddler nicht funktioniert, nehmen wir die nächste Idee und beschäftigen uns mit der.
Und wie soll es mit Paddler jetzt weitergehen?
Beim Paddler haben wir ein ganz klassisches Thema, das alle Corporates haben, wenn sie sich mit diesen internen Startups beschäftigen. Erstens ist der Umsatz am Anfang verschwindend klein. Also wenn ich jetzt wirklich nicht ein Mittelständler bin, mit, sage ich mal, 5 bis 20 Millionen Euro Umsatz, wo der sich über 20.000, 30.000 Euro sagt, Mensch, das ist ein echt guter Start. Ne? Wenn ich aber eine Milliarde umsetze und dann kommen Leute, wir haben zu 10.000, 15.000 Euro umgesetzt, da kriegt ja dann jeder Controller die Krise. Also hat man schon mal ein bisschen dieses Wahrnehmungsproblem. Das andere Problem ist, dass ja in einem Corporate meistens Leute arbeiten, die eine gewisse Stabilität bevorzugen und keine Entrepreneurs sind. Die sind vielleicht Intrapreneure, die unternehmerisch denken, aber dann halt, sage ich mal, mit 35 oder 42 oder 50 nicht normal auf losgehen und alles neu machen wollen. Das war dann eine der größten Herausforderungen. Die Ideengeber waren nicht abgeneigt und haben dann überlegt, oh, Moment mal, da bin ich ja gar nicht mehr im Metalltarif, sage ich jetzt mal böse, ne? Wie beim Witzemann oder da muss ich ja rund um die Uhr dafür kämpfen, dass das Ding nicht untergeht. Also richtiges klassisches Unternehmertum, was ganz was anderes ist als Management. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben diese Persönlichkeiten nicht im Haus und die es vorgeschlagen haben, waren drei, haben gesagt, Mensch, aber bei Lichte besehen sind wir das wirklich nicht. Und dann haben wir mit unsere Connections oder auch mit Glück zwei Unternehmerpersönlichkeiten gefunden, die Seriengründer sind, die das jetzt für uns übernehmen. Und wir haben den Weg gewählt, dass wir nur Minderheitsanteilseigner sind von Paddler, damit die genug Freiraum haben, wenn das Ding durchstartet, dass sie intensiviert sind, also incentiviert sind und auch noch die Chance haben, einen anderen Geldgeber zu finden. Ich glaube, anders funktioniert das nicht. Ich habe immer den Eindruck, dass Startups, die unter dem Dach eines Corporates leben müssen und mit denen komplizierten Prozessen leben müssen und mit den Zeiten, die das auch dauert, leben müssen, meistens eine bisschen traurige Veranstaltung sind. Man muss dann auch die Größe haben, die ziehen zu lassen. Und so geht das mit Paddler weiter. Wir sind assoziiert, wir sind Geldgeber, wir haben regelmäßige Meetings und wir helfen, wo wir noch können, weil wir haben ja eine Vertriebsorganisation und eine Einkaufsorganisation. Und wenn Paddler die mitnutzen kann, dann entsteht der sogenannte Unfair Advantage. Dann kann ein kleines Unternehmen plötzlich auf eine große Organisation zurückgreifen, und zwar die guten Teile und nicht die langsam machenden, und plötzlich ganz anders skalieren, als es es alleine könnte. Das ist so die Rechnung, die wir aufmachen.
Spannend, kleiner Querverweis. Wir hatten es vorhin über die großen Maschinenhersteller KUKA und Trumpf, die ja beide ihre Plattformideen auch ausgegründet hatten. Einmal mit Konjun und einmal mit Exum. Und die sind beide mittlerweile verkauft.
Verkauf ist auch eine Strategie. Das haben wir uns auch lange überlegt. Sollen wir das Ding so sexy machen, dass sich Mercateo dafür interessiert oder ein Amazon Business? Warum nicht? Wir reden aber hier von einer ganz anderen Dimension, muss man schon sagen. Also was Exum da gemacht hat, Das hat ja mit Paddler nichts zu tun. Wir sind da ja ganz, ganz klein und bescheiden unterwegs.
Vielleicht mal ganz kurz nochmal zurück auf dieses Bild des Mittelständers, der jetzt digital nach vorne marschiert. Wie bewertest du denn allgemein so den Fortschritt in dieser Angelegenheit, so im deutschen Mittelstand? Würdest du dich da oder du euch eher als Vorreiter sehen siehst du da viel, was da auch passiert da draußen?
Man muss ein bisschen mit dem Wort Mittelstand aufpassen, weil der hört halt bei 50 Millionen Euro Umsatz auf und bei 500 Mitarbeitern. Ne? Wir sind halt 5.000 Leute und machen 800 Millionen Euro Umsatz. Das ist ein großer Unterschied. Allein schon, sage ich mal, von dem Geld, das man zur Verfügung hat. Diese Unternehmen in unserer Größenklasse, und da sind wir dann wieder eher klein, ne? Weil die anderen sind meistens so 3 bis 5 Milliarden Umsatz. Da kann ich nur sagen, immer wenn ich die treffe, also so ein Mann und Hummel oder so ein Fiesmann oder sowas, da würde ich immer sagen, so Mensch, ey, da haben wir noch so viel Weg zu machen. Ja, die sind da richtig gut unterwegs. Und die haben auch alle interessante Lösungen. Die machen auch das gleich wie wir, intern wie extern. Der Mittelstand selber, der hat einfach ein Problem, dass das so teuer ist. Ja, also wer kann sich da schon Berater leisten, die damit Tagessätzen von 1800 bis 3000 Euro aufwarten, super teuer bezahlte Softwareleute und sowas, der muss viel selektiver rangehen. Meine Frau hat so ein kleines mittelständisches Unternehmen, da kann ich es ganz gut beobachten. Aber die können sich auch wiederum aus dem Toolkasten bedienen, zum Beispiel KI-Tools einsetzen, all solche Dinge. Das ist da auch möglich. Und ich glaube, da wird dann immer gesagt, ja, der Mittelstand, der digitalisiert nicht und so. Also ich kann es überhaupt nicht unterschreiben. Ich glaube, dass die Rückständigkeit wird immer auf die öffentliche Verwaltung bezogen. Und da muss man leider auch sagen, obwohl man da ja keine Schelte betreiben soll, da sind wir halt auch echt endlich weit hinterher. Oder auch beim Breitbandausbau. Dass das Ding immer noch in einem Regierungsprogramm drinsteht, in 2023, das ist ein Witz. Weil das haben sie, glaube ich, schon 98 reingeschrieben. Das ist traurig und da muss man, glaube ich, was machen. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, Digitalisierung, was ist denn das eigentlich? Oder KI, keine Vorstellung. Also alle prüfen ab, was kann man eigentlich für sich nutzbar machen. Ich glaube, da sind wir so in der Fläche ein bisschen weiter. Aber sind wir da schon am Ende? Nein, es gibt schönes Bonmot von einem CEO von General Electric, der hat gesagt, unsere Digitalisierungsstrategie hat 53 Abschnitte. Wir sind bei Abschnitt 18 und ich weiß aber nicht, welcher der 19. ist. Und das ist halt so, das ist ja so ein Moving Target, ne? Also jedes Mal kommt was Neues. Wer hat jetzt schon vor 3 Jahren über ChatGPT gesprochen oder die Large Language Models, lauter Experten, obwohl es die auch schon eigentlich gegeben hat. Und vor 5 Jahren war man eigentlich outdated, wenn man nichts mit Blockchain gemacht hat.
Und wie viel Blockchain macht ihr noch?
Niemand gar nichts mit Blockchain. Ich habe das Problem für die Blockchain noch nicht gefunden.
Und wie schaut's mit den Large Language Models aus?
Das ist interessant, auf jeden Fall, weil es die Produktivität im Overhead heben kann. Wobei wir natürlich da aufpassen müssen, wir sind im stark geregelten Bereich, wir können also nicht einfach die offizielle Version von ChatGPT benutzen, sondern müssen auf die Business-Variante gehen und da bin ich eher so ein bisschen interessiert an diesen Copiloten-Dingen. Also wir haben jetzt hier ein paar Lizenzen für einen Microsoft Copilot mal ins Labor reingegeben, um zu gucken, was kommt raus, wenn ich eingebe Gehalt Philipp Paschen zum Beispiel. Das will man ja nicht, dass das rausgeht oder wir prüfen auch einfach mal, ob irgendwelche IP-Themen da aufpoppen. Ja. Ansonsten denke ich, ist das auf jeden Fall sehr spannend.
Stichwort seit 20 Jahren die gleichen Sachen in die Strategie schreiben. Du hast gesagt, es geht bis 2025, die aktuelle Auflage. Was passiert danach?
Also die haben ja dieses Thema schon im laufenden Betrieb ständig überarbeitet. Und Digitalisierung macht eigentlich nicht Pause, nur weil, sag ich mal, das Weltgeschehen sich auf andere Dinge konzentriert. Ne? Ich sag immer, das ist so wie Tornado fliegen und brennende Triebwerke gegen größere austauschen im laufenden Betrieb. Bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt einfach nur gerade, was wir gerade besprochen haben, 2025 sind die Challenges immer noch da, neue Technologien sind zu bewerten und man kann immer noch unheimlich viel auch im Bestand machen. Ob man dann wieder so großkalibrig einsteigen muss, wenn man die 7 Jahre Digitalstrategie hinter sich hat, das ist eine ganz andere Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Thema dann auch kommoditisiert wird und dann einfach absinkt und andere Themen dann vorrangig sind. Da hätte ich auch überhaupt kein Problem mit.
Ich würde ganz gern zum Ende nochmal ein bisschen den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit werfen. Du hattest im Vorgespräch mir auch berichtet, dass ihr euch da schon relativ lang, schon seit über 10 Jahren mit der Fragestellung da auseinandersetzt. Am Anfang auch unter deiner Führung. Was war da die Motivation, das so früh zu machen und wie hat sich das jetzt in den letzten 10 Jahren für euch verändert? Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Reporting-Pflicht des CSRD ist dieses Jahr, ab diesem Jahr glaube ich, in Kraft. Welchen Impact hat das für euch? Ist es für euch um Gottes Willen, wir müssen hier was tun oder hey, alles cool, wir sind ja schon seit Jahren vorbereitet?
Ja, also ich finde, die Disziplin der Nachhaltigkeit hat sich in diesem Zeitraum 2011, wo wir eingestiegen sind, bis heute extremst professionalisiert und ganz stark verändert. Das waren wirklich so die Anfangsjahre, wo wir eingestiegen sind. Wir sind 2011 dem Global Compact beigetreten und haben dann angefangen, freiwillig uns mit Ökobilanzierung und CO2-Emissionen unseres Hauses zu beschäftigen. Das haben wir einfach freiwillig gemacht. Das hat was ein bisschen mit unseren Werten zu tun. Wir wollen einfach aus der Genetik heraus Unternehmens immer ein guter Corporate Citizen sein. Und dazu gehört die Nachhaltigkeit mit dazu. Viele unserer Komponenten sind auch im Umweltschutz eingesetzt. Also strenge Umweltrichtlinien sind für uns per se eigentlich gar nicht so schlecht. Also Abgasdichtheit oder sowas, ne, oder dass keine giftigen Sachen austreten. Also wir haben da eigentlich überhaupt gar kein Problem mit, wenn die Regeln sich verschärfen. Ja. Und bei der Disziplin der Nachhaltigkeit, das war ja zu der Zeit wirklich in ein Anfangsstadium. Also wenn ich mal einen Vergleich geben darf, wir haben hier oben einen Lehrstuhl, einen ganz tollen für Industrial Ecology. Mit dem sind wir von Anfang an, seitdem der gegründet worden ist, in enger Kooperation. Und 2011 haben die Profs wirklich händeringend Stellen gesucht, Bachelorarbeiten gesucht, Masterarbeiten gesucht, händeringend. Sag, kann ich die irgendwie bei dir unterbringen? Und dann haben viele Unternehmen gesagt, oh mein Gott, was für ein Sternchen-Thema. Und nee, da habe ich jetzt irgendwie keine Zeit für, ist weit weg und so weiter. Heute ist es genau andersrum. Ja, wenn du heute einen Spezialisten haben willst für Ökobilanzierung oder so, die sind richtig teuer geworden erstmal. Und da möchte ich allen gratulieren, die da auch in der Situation sind, weil die haben harte Jahre hinter sich. Sieht es ganz anders aus. Also wir haben viel mehr Nachfrage als Angebot momentan auch von den Universitäten abgeht. Ja, also wir haben uns da sehr lange damit beschäftigt. Wir haben da auch alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Wir haben einfach ein bisschen falsch bilanziert. Das haben wir dann wie ausgebügelt. Die Software, die da eingesetzt wurde, die war auch gar nicht so gut. Unser Einkauf hat irgendwelche Daten da bisschen nicht so ordentlich klassifiziert reingegeben. Gar keine Schuld von denen. Und das war einfach so. Und dann waren die Dinge eben so, wie sie gewesen sind. Wir sind da relativ lange unterwegs. Und dann gibt es natürlich in diesem Bereich der Nachhaltigkeit viele, viele Tools, mit denen man natürlich auch die Effizienz heben kann. Also die interessanteste, die Materialflusskostenrechnung, Material Flow Cost Accounting, wo man dann eben nicht nur durchgeht und sagt, wie viel Stück sind am Ende rausgekommen, sondern auf die Ausbeute. Ein Kilo Metall, wie viel wurde dann verarbeitet? Damit haben wir uns ganz, ganz früh beschäftigt und konnten damit dann auch fürs Unternehmen wirklich Ressourcen einsparen und richtig was erreichen. Und da wird es die Akzeptanz natürlich dann auch gegeben für recht aufwendige Tools.
Ja gut, du sprichst dir die Herausforderungen auch noch bei der Erhebung der Daten. Man muss ja realistischerweise sagen, das steht ganz vielen Unternehmen jetzt gerade erst ins Haus, also die jetzt auch mit den entsprechenden Regularien konfrontiert sind, mehr oder weniger das erste Mal. Also ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er bis dato einfach die Augen zugemacht hat. Aber wir reden ja einfach über eine Unsumme an Unternehmen, die da jetzt plötzlich mit betroffen sind und sich jetzt gezwungen sehen, mit der Situation erstmalig auseinanderzusetzen. Du beschreibst da eine gewisse Learning Journey, durch die ihr durch seid. Softwareunterstützung ist mau, also das ist ein furchtbar hart umkämpfter Markt. Wenn du da versuchst, heute eine Liste aufzustellen mit Unternehmen, die da irgendwie saubere Software für liefern, das ist morgen schon wieder veraltet. Also es ist extrem krass. Da passiert halt super viel. Da kann man sehr stark davon profitieren, wenn man sich recht früh einfach auch versucht, damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich überhaupt diese Informationen? Ich meine, Excel-Arbeit vom Feinsten wahrscheinlich im ersten Durchgang.
Richtig, so war das bei uns ja auch. Es gibt auch Selbsthilfegruppen in der Industrie. Wir sind im Bosch Klimaclub mitorganisiert und da ist ja Lisa Rethen aktiv und die hat zum Beispiel für uns auch einen Benchmark gemacht für die ganzen Softwaren und die ganzen Pros und Cons, weil nicht alle arbeiten auch wirklich sauber. Wir haben ja das Glück, dass wir an diesem famosen Lehrstuhl dran sind und haben auch wirklich einen super Experten bei uns im Haus, der halt selber auch so ein Lifecycle Assessment machen kann. Das heißt, er kann eine Ökobilanzierung machen aufs Produkt runter. Dadurch, dass wir so früh unterwegs sind, ist der Pain jetzt nicht ganz so hoch. Macht das Spaß mit dem ganzen Reporting? Auf gar keinen Fall. ESG-Reporting, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz kann man nur aussprechen, wenn man es machen muss. Jetzt kommt der CBAM, all solche Geschichten, die sind halt hochgradig bürokratisch und machen auch den Profis aus der Disziplin überhaupt keinen Spaß, weil man ja so unheimlich viel Kram zusammentragen muss und die haben auch eine geringe Lenkungswirkung. Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht gekreuzigt. Und das lenkt einfach davon ab, von all den tollen Dingen, die man machen kann. Also wir bauen zum Beispiel neu bei uns hier im Gewerbegebiet und da kann man natürlich alle Register der Nachhaltigkeit ziehen, ja, von der PV-Anlage bis zu Smart Metering beim Laden von E-Fahrzeugen, bis zum wirklich ökologisch hochwertigen Bauen, bis zur Digitalisierung des Gebäudes und der Ansteuerung der Gebäudeautomatik, bis zum Einsparen von Ressourcen über die Digitalisierung und all solche Dinge. Ich denke, da möchten die Unternehmen ganz gerne ihre Energien reinstecken, halt als in das reine Reporting. Und beim Reporting ist ja das Unschöne. Es gibt ja zum Beispiel eine international anerkannte Reporting-Richtlinie, die GRI, die Global Reporting Initiative. Nichtsdestotrotz muss die EU natürlich ein anderes Reporting aufsetzen und natürlich dann entsprechende andere Regierungen das auch nochmal verfeinern. Ne? So will ich das mal positiv ausdrücken. Sprich, du musst dreimal anders reporten. Die Kunden möchten auch alle anders reportet haben und bauen Plattformen auf. Das macht's eigentlich so anstrengend. Und da kommt man dann auch in Ressourcenengpass rein, der ein bisschen vergleichbar ist zu den Experten im IT-Umfeld. Weil jetzt kann doch nicht jeder ein ordentliches Lifecycle Assessment auf ein Produkt runterbrechen oder eine ordentliche Materialflusskostenrechnung machen. Das ist dann wieder gar nicht so easy.
In dieser Harmonisierung von diesen unterschiedlichen Standards und Richtlinien liegt ein enormes Potenzial, weil letzten Endes ist das ja eigentlich nur die absolute Basis. Du willst ja dich nicht, wie du sagst, mit dem Reporting auseinandersetzen, sondern du willst die Informationen haben. Und wenn sie irgendjemand in einem anderen Format will, dann will ich auf den Knopf drücken und dann ist es in einem anderen Format. Und ich will schauen, okay, gut, wie kann ich jetzt basierend auf diesen Informationen mein unternehmerisches Handeln entsprechend ausrichten?
vor allen Dingen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Beratungsunternehmen, no offense. Der eine möchte CO2-Bilanzierung in CO2-Tonnen, der eine möchte einen Einwohnergleichwert haben, also Zeug. Ne? Also ist ein bisschen zum Haare raufen. Was mich ein bisschen stört, es gibt eigentlich etablierte Plattformen, so wie EcoVadis, sind jetzt einfach mal Marktführer, wo man eigentlich standardisiert reinreportet. Damit wäre eigentlich alles fein, aber nein, jeder muss natürlich nochmal sagen, ich habe noch einen anderen Aspekt und das möchte ich noch drin haben. Und ob das harmonisiert ist, wenn ich so gucke, wie das ganze Auditwesen sich entwickelt hat, auch im Automotive-Bereich oder so, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man wird so relativ stark auf seinen eigenen Normsetzungen auch beharren, weil das auch immer ein bisschen politisches Instrument ist. Und da muss man einfach mit umgehen. Es baut halt dann in den Unternehmen bürokratisch geprägte Stellen auf. Also wir haben jetzt zum Beispiel 2 Leute mit juristischem Hintergrund eingestellt, die sich einerseits ums ESG-Reporting kümmern und andererseits ums Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Die arbeiten aber nicht in unserer Rechtsabteilung, sondern in der Nachhaltigkeitsabteilung und im Einkauf. Das gibt schon ein bisschen zu denken. No offense. Die Kolleginnen, die da an Bord kommen, die brauchen wir natürlich. Ne? Aber man würde es gerne irgendwie anders anwenden, als es jetzt so gemacht ist. Ne? Und der Brückenschlag zur IT ist natürlich, das ist alles so enorm aufwendig. Du hast gerade Excel genannt, dass es ohne IT-Systeme gar nicht funktioniert. Ja, man muss sich dann auch wieder in diese IT-Systeme einfuchsen. Und auch diese IT-Systeme müssen natürlich kompatibel sein zu den führenden Systemen, die wir haben. Die Integration muss ja dann auch wieder gegeben sein. Man braucht die IT dann auch an dieser Stelle doch recht intensiv.
Du brauchst ja auch Mittel und Wege, die Daten überhaupt irgendwie mal zu erheben, zu speichern und dergleichen. Also schon allein da anfangen, Infrastrukturen aufzubauen, aus denen ich heraus dann auch die Sachen, die Reports speisen kann.
Schau mal, als wir angefangen haben, es gibt ja dieses Scope 1, 2, 3. Und wenn man sich ehrlich macht, ein Unternehmen wie wir, ein Zulieferunternehmen, das hat seine CO2-Emissionen eigentlich immer im Scope 3, also bei den Rohwarenerzeugnissen, also beim Rohstahl und Gusseisenerzeugnissen und sowas. Und der Durchschnitt ist 95-98% der gesamten CO2-Emissionen eines Zulieferbetriebs kommt aus dem Scope 3. Den können wir gar nicht beeinflussen. Ja, da müssen wir auf den grünen Stahl warten und solche Geschichten. Ja, und dann kommt Scope 1 und 2. Ne? Und den kann man dann, sag ich mal, dann handeln. Also da ist schon mal die Masse, die gegeben ist, ist relativ klein. Ja. Und da will man natürlich dann reingehen und vorbildlich agieren und wird jetzt eingebremst natürlich durch diese Staaten Reporting und Regularien. Und da stellt man sich wieder einmal die Frage, ist das der richtige Ansatzpunkt? Deswegen gibt es ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist aber auch wirklich kein Spaß, das auszufüllen. Und ganz am Anfang war das so, wenn du dann wissen wolltest, ja, die Tonne Rohstahl, wie viel CO2 emittiert die denn eigentlich pro produzierte Tonne? Ja, die Datenbanken konnte es einen Hasen geben. Ja, da war in jeder Datenbank irgendein anderer Wert drin. Das hat sich über die Zeit aber stark professionalisiert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Anbieter und alle möglichen Startups, die darum wiederum aufsetzen und sagen, ich kann dir das so darstellen, so darstellen. Also ich denke, ohne eigene interne Kompetenz geht's nicht. Positiv gewendet ist es natürlich wiederum so, große Chance für ein Unternehmen unserer Größe zu sagen, jawohl, wir können das machen, wir sind dabei, wir haben einen ordentlichen Nachhaltigkeitsbericht, wir können bilanzieren, wir können runter aufs Produkt, die einen LCA machen, all solche Dinge. So müssen wir denken. Also die Leute, die wir einstellen, müssen einen Kundennutzen stiften, sonst wird es richtig grenzwertig.
Ich habe eine gigantische Menge an Fragen, die ich gerne noch fragen würde, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich zum Abschluss langsam kommen und die Frage, welche 3 Tipps vielleicht, um unser Gespräch auch ein Stück weit nochmal zusammenzufassen, welche Empfehlungen hast du für all jene Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht da inspiriert sind, sich diesem Thema digitale Transformation, vielleicht auch Nachhaltigkeitstransformation in ihrem Unternehmen anzunehmen?
Ich muss natürlich genauso machen, wie das Team hier und ich das gemacht haben. Nur so ist der richtige Weg. Also viele Wege führen da natürlich nach Rom. Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben uns da auch bedient an den Dingen, die wir gefunden haben. Was ich, glaube ich, nützlich finde, ist, wenn man die Strategie tatsächlich einmal selbst aufbaut und sich nicht direkt kauft. Man kann sich diese Strategien wirklich kaufen am Markt. Ist gar kein Big Deal. Kosten relativ viel. Strategische Unternehmensberatung ist immer der teuerste Teil der Unternehmensberatung. Exklusive IT, sag ich mal. Wenn man sich damit selbst beschäftigt hat, ist man auch sattelfest und kann nachts geweckt werden und fragen, was ist denn in dem Modul da drin? Das finde ich eigentlich relativ nützlich, weil man auch immer berichtspflichtig ist und sagen muss, naja, lohnt sich der ganze Aufwand denn eigentlich? Und dann, denke ich mal, ist Benchmarken und Extend Challengen sowieso eine Sache, die jedes gute Unternehmen dann macht. Also ich würde sagen, selber erstellen kann nicht schaden, ja, die Übung zu machen. Und dann denke ich, man sollte sich von den Hypes nicht verrückt machen lassen, weil man schon manchmal so denkt so, boah, also muss ich mich jetzt mit Metaversum beschäftigen? Und deine Frage ist natürlich sofort, ja, muss man? Ja, ja, man sollte zumindest Bescheid wissen, aber in unserer Größenklasse sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, ne, bis so diese Inflated Expectations, ne, die übertriebenen Erwartungen dann auch alle, sage ich mal, wieder zurückgehen und dann guck, was bleibt denn im Sediment übrig, was kann man dann tatsächlich benutzen, weil wir sind aufs Benutzen dann wirklich angewiesen. Wir haben auf jeden Fall oder ich auch persönlich den Fehler gemacht, dass wir uns wirklich zu viel vorgenommen haben, haben es aber gar nicht gewusst. Ja, wir dachten ja immer, naja, man kauft so einen Roboter, macht Plug and Produce und dann wird das schon funktionieren. Das ist aber nicht so. Also nicht zu viel auf den Teller aufladen, auch wenn dann viele Leute dann sagen, oh, ist das nicht zu wenig und ihr müsst viel stärker digitalisieren. Das kann noch ein guter Tipp sein, aber der gilt für jedes Projekt eigentlich. Und das Letzte ist eigentlich auch, einfach nicht mehr mit den Pessimisten reden, ja, die einen runterziehen wollen, weil jeder hat es natürlich irgendwie schneller im Internet runtergeladen. Und ich sage auch immer, naja, so ein Unternehmen wie wir sind im stark regulierten Bereich unterwegs. Wir können halt nicht einfach jede x-beliebige Software installieren, die dann plötzlich ein Risiko ist. Ja, oder jede x-beliebige Kollaborationssoftware benutzen, auf der 12 Spionageprogramme installiert sind. Klar kann ich das privat machen, weil was gibt's da groß auszuspionieren? Ne? Und alle sagen immer, ja, zu Hause ist das viel schneller installiert. Ne? Wir machen aber nicht Smart Home, ja, sondern wir versuchen halt, Lösungen zu finden, die auch bei wirklich anspruchsvollsten Kunden, die wir haben, dann auch wirklich funktioniert. Also man braucht da wirklich auch Ausdauer. Man muss einfach Berufsoptimisten auf dieses Thema draufsetzen. Visionäre Führung kann nicht schaden, würde ich sagen. Und man muss den Enthusiasmus der jungen Generation einfach nutzen und die nicht da als arbeitsfaul beleidigen. Das ist so eine Sache, die mich da auch immer persönlich stark umtreibt, die ich auch völlig ungerechtfertigt finde. Aber ist ein anderer Podcast, würde ich mal sagen. Gibt meines Erachtens überhaupt nicht einen einzigen Grund, da die Flinte ins Korn zu werfen. Ja, die sind alle willig, man muss ihnen nur die Chance geben. Wenn man die dann kombiniert mit den erfahrenen Leuten, dann wird da auch was draus.
Super, herzlichen Dank für das Gespräch mit dem Berufsenthusiasten.